Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Einen schönen guten Tag, schönen guten Abend, schönen guten Morgen oder schöne gute Nacht. Wann immer ihr uns hört, hier ist Eiszeit FM, euer kleines Familienprogramm um die Adler Mannheim and All Things Hockey. Und heute sind wir wieder bei den All Things Hockey. Denn wir schalten in die Mittagspause unseres Außenmitarbeiters nach New York. Hallo Thorsten, schön, dass du da bist.
Ja, moin aus New York. Hier ist wunderschönes Wetter, blauer Himmel, also der grandiose New Yorker Himmel, den ich wirklich irgendwie lieben gelernt habe in den letzten Jahren.
Ja, mein Neid ist dir gewiss an der Stelle hier. Wir haben Zeitumstellung. Hier merkt man jetzt schon, die Stunde früher dunkel zieht jetzt hier ein. Du hast ja,
da, da haben wir noch eine Woche Zeit. Also hier ist ja, das ist auch so, gehört auch zu den Mysterien, dass es immer so eine Woche gibt, wo wir nur 5 Stunden Zeitunterschied haben. Und im Frühjahr gibt es auch dann irgendwie nochmal eine Zeit, wo wir 7 Stunden Zeitunterschied haben. Das ist jetzt die Woche. Also wir sind so ein bisschen kürzer mit der Zeitverschiebung. Deswegen vertue ich mich im Moment bei allen Terminen mit Europa auch irgendwie total immer um eine Stunde.
Ja, ich schicke dir gerne Erinnerungen. Also ihr merkt, wir reden wieder über Overseas, Eiszeit FM Overseas, wer es noch nicht weiß. Wir reden über die NHL, weniger über die dritte Reihe von Tampa, auch heute nicht, kann ich schon mal vorwegnehmen, sondern vielmehr so über Allgemeines, drumherum, wollen euch mitnehmen, ein bisschen die Eindrücke mitnehmen. Was gibt's noch zu sagen? Wenn ihr Eiszeit FM unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun, entweder per Mail an eiszeitfm@gmail.com. Dann bekommt ihr eine Bankverbindung oder per PayPal eiszeitfm@gmail.com. Wenn ihr eine Adler-Sendung hören wollt, Phil und ich reden nächste Woche wieder, kann ich schon mal sagen. Es ist ja ein volles DEL, ja, voller DEL-Spielplan die Woche. So, und die letzte Regel für alle, die zum ersten Mal dabei sind, wenn es jemand da draußen gibt. Wir reden 45 Minuten, danach ist Feierabend. Zwei alte weiße Männer müssen sich zügeln. Das machen wir auch heute wieder. Thorsten, Start der Liga. Die Zeit läuft natürlich ab jetzt. Start der Liga, was sind so deine ersten Eindrücke? Du hast ja schon einiges an Spielen gesehen.
Ja, also hier ist schon ganz gut was los gewesen. Die letzte Woche war schon ganz schön heftig. Also von Sonntag bis Sonntag hatte ich 4 Heimspiele bei den Devils. Das ist schon dann doch so irgendwann anstrengend, möchte ich mal sagen. Also nicht nur die Wege, die man da zurücklegt, sondern, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe ja diesen Sport und eigentlich kann ich, habe ich gestern auch schon mal gesagt zu meiner Frau, eigentlich könnte ich das auch 7 Tage die Woche gucken. Aber das Ganze drumherum ist dann irgendwann auch so leicht redundant. Also das vierte Mal so in einer Woche, hey, Party und hey, Hotdog werfen und hey, T-Shirt-Toss und diese ganzen Spiele, dieses ganze dümmliche Zeug, was da so nebenbei stattfindet, das fängt einem dann so beim vierten Mal innerhalb von einer Woche doch ein bisschen an, auf den Senkel zu gehen. Ja, also die Spiele waren klasse, die sind natürlich auch alle super ausgegangen. Wer das nicht verfolgt, die Devils haben einen ganz fantastischen Saisonstart hingelegt, haben das erste Spiel verloren und danach alles gewonnen, sind also jetzt bei einer Winning Streak von 8 Spielen. Vereinsrekord sind 12, also ist noch ein bisschen hin, um da jetzt auch wieder komplett auszurasten. Aber das sieht sehr, sehr gut aus. Und die haben jetzt auch nicht nur gegen irgendwie die ganz unten gewonnen, sondern da waren jetzt halt auch Siege bei gegen Edmonton und gegen Florida, die ja immerhin die Finalisten waren letzte Saison. Und auch jetzt das Spiel, das gestern, da haben sie es dann in der Overtime gewonnen.
Colorado sah gut aus.
Gegen Colorado, das war ein tolles Spiel. Und von wirklich 2 guten Mannschaften, Colorado steht auch nicht schlecht. Die muss man also auch sagen, die haben von ihren 10 Spielen immerhin auch die Hälfte gewonnen und sind 4-mal in der Overtime gewesen. Also so richtig Fallobst waren die auch nicht. Und ich war andererseits auch wirklich überrascht von San Jose. Die stehen ja nicht so gut. Die haben erst 2 Siege, aber die haben gut mitgespielt und das war bis zum Schluss offen. Also eigentlich waren alle Spiele bis zum Schluss offen. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, wow, das ist jetzt bei den Devils ein bisschen neu. So eine Spieler haben sie letzte Saison gerne verloren. Und inzwischen finden sie also immer Wege, die dann zum Ende dann meistens mit dem Empty Netter dann noch recht gut zu gewinnen. Also kurz gesagt, macht Spaß, da hinzugehen im Moment, muss man ehrlich sagen.
Ja, was mich so erinnert, zum Drumherum dann vielleicht mal ein Satz. Ich meine, du hast diese 40 Spiele. Ich erinnere mich mit Grausen an die Eishockey-WM 2017 in Köln. War jetzt die einzige, wo ich je vor Ort war, muss ich dazu sagen. Und du hast dann ein Spiel mittags gehabt. Ich war bei Deutschland-Russland und abends Schweden-USA. Und du hast genau denselben Ablauf gehabt und keine Ahnung, wie oft da dieses Playground von Cascada lief und wenn jetzt wieder Bulli war, du hast genau dieselbe Playlist, wurde hier runtergeleiert bei jedem. Ja. Und du denkst, hey, da sind Leute dabei, die das 2 Wochen am Stück ertragen müssen. Du hältst es ja nicht, also das ist ja voll gut, das macht dich ja gaga.
Ja, also sie variieren das natürlich schon immer so ein bisschen, also es ist nicht immer dieselbe
Reihenfolge im Ablauf. Da wurde nicht variiert, gar nicht.
Ja, das ist natürlich dann richtig schlimm. Also da muss ich sagen, so clever sind sie dann hier doch, dass sie das Ganze so ein bisschen variabel gestalten. Nur das Problem ist ja, dass diese ganzen Spiele sind ja alle an irgendwelche Sponsoren verkauft. Das ist ja in der DEL inzwischen auch nicht wirklich anders. Und den Quatsch müssen sie ja machen, weil da gibt's Geld für. Und das andere ist natürlich dabei, es sind ja auch nicht alle Leute jetzt in dieser Halle Sauerkarteninhaber. Ich weiß nicht, wie viele von den 16.000, 18.000, die da immer sind, wie viel jetzt wirklich jedes Mal da sind. Also bei mir in der Reihe sitzen eigentlich ständig andere Leute. Also so viele Season-Ticket-Holder scheinen wir da nicht zu haben in der Reihe. Oder die verkaufen die Dinger alle und kommen nur einmal oder zweimal. Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ja.
Daran aber anknüpfen, natürlich die Frage, wie ist denn dein Platz jetzt so? Schon Gewöhnungseffekt eingetreten? Also für alle, die es nicht wissen, nochmal letzte Sendung hören.
Ja, also das ist schon geil. Also es ist wirklich, wirklich ein Upgrade. Und es macht halt Höllenspaß, von da zu gucken, weil du kannst halt wirklich auch gerade was da vor dem Tor, wo ich ein bisschen dichter dran sitze, passiert, kannst du halt wirklich genial sehen. Und auch das andere Tor ist nicht so weit weg. Also es ist schon wirklich cool und du kannst halt auch alles, was so am Bullikreis passiert, das ist wirklich toll. Also das so aus der Nähe zu beobachten, macht echt Spaß. Und ich war natürlich Augenzeuge von diesem grandiosen Moment. Ich weiß nicht, ob das jemand gesehen hat, als nach dem Videobeweis der Schiedsrichter die falsche Ansage gemacht hat. Mhm. Das ist also auch so ein Highlight-Moment, glaube ich, für alle Saisonrückblicke. Wo der also dann ruft, we have a good goal, und er sagt, no goal. Ja, und alles war am Johlen da. Also das konnte ich auch sehr schön aus der Nähe beobachten, insbesondere auch, wie sich die Gesichtszüge der anderen Schiedsrichter dabei so ein bisschen entgleisten, so, oh, blamier uns jetzt nicht hier. Ja, also es ist wirklich cool. Und der Platz ist wirklich auch, also ja. Ja. Ist sein Geld wert irgendwie, ist er natürlich nicht, aber nichts auf der Welt ist an Entertainment so viel wert. Aber hey, was soll's, ich habe gerade eine Karte für Bon Jovi im Juli gekauft, die war auch zu teuer.
Stimmt, die kommen oft, ich hab's gelesen.
Ich hatte Platz 162.000 in der Warteliste oder sowas. Und habe dann diesem Drang, einfach zu sagen, Arschlecken, dann eben nicht widerstanden. Hab's durchgehalten und habe dann tatsächlich noch einen Link gekriegt auf einen anderen Termin. Und da war ich dann irgendwie Platz 9.000. Und dann habe ich tatsächlich noch ein Ticket abgegriffen. Also, ja. Madison Square Garden im Juli. Ohne Rangers.
Gibt Schlimmeres, als dahin zu gehen. Aber zurück zum Sport. Wir versuchen es nochmal. dieser Start von so einer Liga ist ja immer, dass man das Gefühl hat, es braucht, bis es ins Rollen kommt. Im Baseball gibt es den Satz, bis zum All-Star-Break gucken wir irgendwie nicht so genau hin. In der NHL hast du auch so das Gefühl, so die ersten 10, 15 Spiele gucken wir mal. Jetzt sind die Devils bei 9. Großteil der Teams sind so auch so um die 8 bis 10 ist so gespielt. Ja. Wie soll ich sagen, wie schätzt du es ein momentan sportlich? Also mein Eindruck ist immer, du hast so eine Wellenbewegung. Am Anfang, es fängt langsam an, dann steigert man sich. Und hinten raus hast dann wieder die Garbage Time, weil du hast dann Teams dabei, für die es um gar nichts mehr geht. Und die dann so, mal gucken. Also die dann auch die Seller an der Trade-Deadline werden und so.
Also ich glaube,
was für ein Niveau siehst du es momentan?
Ich glaube, das Problem ist, es es ist wahrlich noch nicht entschieden, wenn 10 Spiele rum sind, was nach 82 passiert. Mhm. Nur, ich glaube, diese ersten 10 Spiele sind natürlich sehr gut dafür, eine Saison in eine bestimmte Richtung zu schieben, was die Stimmung angeht. Ja, also man muss ja nur mal vergleichen. New Jersey hat jetzt hier 9 Spiele und hat davon 8 gewonnen. Da geht im Moment alles. Ja, da kannst du jetzt auch mal eins verlieren. Das ist nicht so schlimm. Wenn ich mir andererseits die Rangers angucke, die 10 Spiele weg haben und haben davon nur 3 gewonnen und haben es geschafft, alle ihre Heimspiele zu verlieren und dabei dann auch noch die ersten 3 Heimspiele nicht ein einziges Tor zu schießen, da ist jetzt schon so ein Druck auf dem Kessel, da wird es natürlich auch immer schwieriger, dann aus der Nummer rauszukommen. Natürlich ist das alles theoretisch überhaupt noch kein Problem. Die Jungs, die haben 8 Punkte und der Strich in der Wildcard liegt bei 9. Also da ist noch gar nichts. Aber da ist auch so beim Fanlager schon eine dermaßen leckt mich am Arsch Stimmung und da gehe ich nicht mehr hin. Und man sieht es so an so lustigen Sachen, dass die in ihrer 100. Saison jetzt schon Tickets verschleudern wie bekloppt. Also da gibt es jetzt Angebote, im November zahlst oder für die Novemberspiele zahlst du keine Gebühren bei Ticketmaster, wenn du Rangers-Ticket kaufst. Hallo, im November? Das gab es sonst mal irgendwann, wenn die im April nicht für die Playoffs qualifiziert waren. Ja, aber das ist wirklich, da hast du jetzt schon irgendwie ein bisschen dicke Luft. Und dann hast du so die, wo du überhaupt noch nicht weißt, ja, so Edmonton oder so, die haben gute Spiele gemacht und schlechte. Und ja, ich glaube, die ziehen sich im Moment so ein bisschen drauf zurück und sagen, ja, wir kommen ja immer ein bisschen später erst ins Spiel, ist noch nichts passiert. Das kannst du da auch noch ganz gut sagen. Und dann hast du natürlich die so Chicago, die auf einmal da vor dem Strich rumhängen, wo sie schon 100 Jahre gefühlt nicht waren. Die werden natürlich sagen, oh, ist auch mal ein gutes Gefühl, mal nicht die Tabelle von unten zu sehen. Ja. Und vielleicht kannst du dadurch was entwickeln. Also bestes Beispiel für mich immer vom letzten Jahr die Caps, die dann irgendwie zweiten Spieltag auch ins Rollen kamen und damit ja eigentlich so gefühlt nicht wieder aufgehört haben. Ja? Und,
und jetzt auch schon wieder gut unterwegs sind. Also ich bin also 6 Siege jetzt, in 9 Spielen ist ja...
Ja,
also,
jetzt haben sie aber erstmal zu Hause 7-1 eine reingekriegt.
Ja,
das war
gegen meinen Stanley Cup.
Das war natürlich eine heftige Nummer gegen Ottawa. Wobei das natürlich auch, also ich fand es ja schon wieder unfreiwillig komisch, weil es war das 1500. Spiel von Ovechkin. Und es gibt ja hier diese goldene Regel, in Jubiläumsspielen gewinnst du sowieso nichts. Und dann kam noch dazu, dass in dem Moment, wo der am Spieltag vorher dass sein 899. Tor geschossen hat, sind ja innerhalb von 10 Minuten die Ticketpreise explodiert für dieses Spiel. Weil ja alle das 900. sehen wollten. Ja, das ist ja hier so dieses bekloppte Angebot- und Nachfrageding. Und da haben also schon wieder Leute $400-500 für ein Oberrang-Ticket bezahlt, weil sie Ovechkins 900. Tor sehen wollten. Und also man kann ja nachträglich nicht spoilern, aber es ist tatsächlich so, es hat nicht geklappt. Und im Gegenteil, es war also eines der beschissensten Spiele, was die wirklich die letzten Jahre geliefert haben. Also das war ganz, ganz mies. Da war also gar nichts Gutes dran. Also außer vielleicht, dass der Ullmark hier, der Torwart von Ottawa, mal kurz vor dem Tor von den Caps vorstellig wurde und irgendwie eine Schlägerei anfangen wollte. Also das ist natürlich dann irgendwie ganz witzig. Kannst du auch mal machen, wenn du 5-1 führst. Aber naja, braucht man eigentlich nicht.
Aber also, bei den Überraschungen würde ich ein Team noch rausnehmen wollen, weil wir natürlich schon, ich glaube, noch ein paar Mannheimerinnen und Mannheimer unter den Hörerinnen und Hörern dann doch haben. Und zwar die Red Wings sind für mich schon, wir kommen ja nachher noch zu unseren Highlights und Lowlights, schon eine Überraschung jetzt. 2 Siege unter anderem gegen Toronto, da komme ich dann später auch noch, zum Jammern werde ich noch kommen. Mo Seider bisher mit einer stabilen Saison, kann man sagen. 2 Assists, +3 Wert, was er, glaube ich, eher selten gesehen hat in den letzten Jahren in der Plus-Minus-Statistik. Nimmt wieder Eiszeit, kein Spiel unter 20 Minuten, hatte Spiele dabei. Ich habe ein Spiel gesehen mit 28,5 Minuten, also wo du gefühlt einfach nur auf dem Eis stehst. Ist momentan ein sehr, sehr stabiles Team und wirklich gut unterwegs. Haben mit Gibson jetzt auch einen Torhüter, der was hält. Ist trotzdem kein Team, was ich langfristig da oben sehe, aber ist vielleicht auch so ein Team, das diesen Funken braucht, von dem du gesprochen hast, vorhin, das was werden kann. Ich meine, wir müssen nicht drüber reden, Montreal, bestes Team in der Atlantik, und wir müssen nicht drüber reden, Utah, 7 Siege
Utah
in Folge.
Utah mit JJ Petarka, der da auch, glaube ich, eine richtig gute Rolle spielt. Also, wenn man so ein bisschen Zusammenfassung guckt, der taucht da also verdächtig häufig auch in den Zusammenfassungen auf. Ja, die haben auch eine Serie. Den ist also der gute, der Namenswechsel zu Mammoth ist denen offensichtlich gut bekommen. Also, dass die da nicht mehr als Hockey-Club von Utah rumlaufen, sondern jetzt auch tatsächlich irgendwie, wobei, das Logo ist ja noch okay, aber wer dieses Maskottchen designt hat, der gehört, glaube ich, auch irgendwie in die Klapper. Also, ja, na gut.
Also, sagen wir so, aber du hast, das ist ein junges Team, also das ist mal so ein Beispiel dafür, für einen Umzug einer Franchise, der einfach funktioniert, Punkt. Ja, die Halle ist voll, die haben eine gute Stimmung, da ist...
Ja, die haben die Halle ja auch umgebaut im Sommer recht aufwendig, weil man da ja beschissen sehen konnte. Gab es ja wohl irgendwie fast ein Drittel der Plätze, wo man ein Tor nicht sehen konnte.
Und, also so wie die Islanders früher in der Barclays Arena. So.
Ja, genau. Ja, nee, da war es ja nicht so schlimm. Da konntest du sehen, aber da war ja alles schräg. Also da hast du ja, wenn du in der Mitte gesessen hast, hattest du den Bullykreis vor dir, weil das Feld nicht in der Mitte war. Also da hing auch der Würfel hing über dem Angriffsdrittel von einem Team.
Nein. Also,
das war halt das, was in der Barclays Arena so schrecklich war. Weil du hast da irgendwie immer einen an der Waffel gekriegt. Wenn du da in der Mitte saßt, war das Feld nicht in der Mitte. Ja. Also diese Sichtachsen gingen nicht, die du so gewohnt bist als Hockey-Fan. Mhm. Ja? Das war das Schlimme in der Barclays Arena. Deswegen war das auch zum Scheitern verurteilt. Wobei, darfst du auch nicht drüber nachdenken, dann bauen wir halt einfach nochmal neu. Ja, gut. Aber dafür ist die neue Arena von den Islanders wirklich toll. Also das kann ich jedem New York-Besucher nur empfehlen. Nimmt diesen beschwerlichen Weg auf euch. Das ist ein bisschen Fahrerei daraus. Aber es ist wirklich, finde ich, eine der geilsten Arenen, die diese Liga im Moment hat. Ja. So, außerdem ist es natürlich auch die Ovechkin-Gedächtnis-Arena, wo der Rekord von Gretzky gebrochen wurde. Darf man auch nicht vergessen. Ich muss das ja immer mal wieder einstreuen hier bei dem Spiel.
Also wer es noch nicht gemerkt hat, Thorsten hat einen gewissen Bezug zu einem Team aus Washington. Sollte man an der Stelle nochmal erwähnen. Aber insgesamt, du hast... Ovechkin erwähnt, Tavares steht vor seinem 500. Tor, hat 499 jetzt gemacht mit dem Overtime-Treffer gegen Buffalo.
Ja. Das ist.
Wer sein 1000. Spiel gemacht hat, da wollen wir überleiten zu einem anderen Thema. Da hast du ein Foto geschickt, das packen wir dann auch, glaube ich, in den.
Ja, das ist glaube ich, auch eine coole Nummer, ja. Also. Das ist für mich das Highlight der Woche gewesen. Das Highlight der Woche war ein Mensch, der sein... Ups, jetzt habe ich dich hier gerade... Bist du noch da?
Wir hören dich wunderbar.
Ah ja, das ist gut. Irgendwas ist hier gerade schiefgegangen. Ja, also der Mann, der für mich das Highlight der Woche ist, nennt sich Pete Canarozzi. Ja, und jetzt werden vermutlich alle Hörer sagen, Pete Canarozzi nie gehört. Aber der Typ ist geehrt worden für sein 1000. Spiel. Und zwar an der Orgel der Devils. Ja, der spielt also bei den Spielen der Devils die Orgel. Und das seit 1000 Spielen. Und jetzt sogar seit 1001 gestern. Und ja, das sind so die Geschichten, die gibt es auch irgendwie nur hier drüben. Ja, da haben die einen richtigen Film von gedreht. Also es waren auf dem Würfel minutenlang andere Organisten aus der Liga, die ihm gratuliert haben und ihm erklärt haben, dass er sein Vorbild ist. Also es war auch ganz witzig zu sehen. Der ist natürlich ein bisschen älter, der gute Mann. Das wird man auf dem Foto sehen. Da waren aber auch Jüngere bei. Also das fand ich auch ganz spannend, wenn dann so in Seattle auf einmal so einer, der so augenscheinlich so 25, 26 ist. Und der ist dann der Organist da und gratuliert dem anderen und sagt, ja, du bist mein großes Vorbild. Also wenn ich auch mal bei 1000 Spielen bin, dann wäre ich sehr stolz. Und ja, und wir sind ja die das Ganze hier zum Laufen bringen und so. Grandios. Ja, und es ist halt tatsächlich so, in fast allen Arenen in der NHL wird live georgelt. Ja? Und das kann man sich jetzt in Deutschland nicht so richtig vorstellen. Und das ist teilweise schon Kunst. Ja, also wie die dann so überleiten, auch so nach Toren von grauseliger Musik und dann versuchen, die Stimmung wieder hochzukriegen und so. Ja, aber das ist schon wirklich gut. Ja, und das fand ich also irgendwie eine, fand ich eine sehr, sehr niedliche Anekdote. Und das sind halt so die, die heimlichen Stars der Liga, wenn man so überlegt, was in der Zeit, wo der seine 1000 Spiele gemacht hat, für Spieler gekommen, gegangen sind, Trainer gekommen und gegangen sind, Manager gegangen sind. Ja, und da ist halt einer, der spielt halt die ganze Zeit die Orgel. Und ja, sind so ähnlich so die heimlichen Superstars wie die Hymnensinger. Das ist ja auch so ein Job, den es im deutschen Eishockey eher nicht gibt. Ja, ja, hier gibt es halt Leute, die standardmäßig oder häufig Hymnen singen. Bei den Devils ist das die gute Alette. Das ist eine dunkelhäutige Sängerin, die also für mich wirklich zu den Besten gehört, die das in dem Gewerbe gibt. Jetzt aber, also viermal die Woche hat die auch keine Lust, das zu machen scheinbar. Und dann werden da halt auch mal andere Leute eingesetzt. Gestern war es ein Chor, Männerchor, die das also sehr getragen gemacht haben. In den unteren Ligen ist das häufig mal irgendwie auch der Kinderchor des, der örtlichen Schule oder so, wenn du hier so AHL oder ECHL gehst.
Wird da auch vor jedem Spiel gesungen? Also ich
da wird auch vor jedem Spiel gesungen. Es ist halt eine andere Kultur, aber ich finde es halt ganz schön, weil für mich ist das immer dieser Moment, ich freue mich an diesem Moment, weil das ist immer dieses, wo ich so, so dastehe und denke, hey geil, du bist jetzt hier und guckst wieder ein NHL-Spiel. Mhm. Ja? Und das ist so dieses, wo alle feierlich aufstehen, dann ist immer noch sehr spannend, so die unterschiedliche Reaktion des Publikums. Es gibt also dann bei einigen Clubs gibt's so Stellen, wo man mal ein Wort mitschreit, ja. Also bei den Caps war ja mal eine Weile hier mit dem All Red und so. Und das ist natürlich hier, wenn in der Hymne dann Red vorkommt, schreien alle Red. Und ja, und dann gibt es noch so Stellen, wo man dann oh und so. Und also da gibt es schon das ein oder andere. Ja, aber das vielleicht nochmal irgendwie ein ganz eigenes Thema hier, so die Rezeption des Publikums, so den Dingen gegenüber. Ich glaube, wir hatten das schon mal so kurz mit dem Hymnen ausbuhen, hier kanadische Hymne und so. Ja. Weil wenn ein kanadisches Team dabei ist, wird ja auch die kanadische Hymne gesungen.
Findet das immer jetzt noch statt oder hat sich das jetzt wieder gelegt?
Das hat sich nicht gelegt. Also das hat sich wieder eingetüttelt. Ja. War allerdings, muss ich sagen, in Jersey jetzt auch nicht ganz so doll. Ja, also ja, das Publikum scheint da. Das ist auch ein Publikum, also in Jersey ist auch relativ ruhig bei der Hymne, also war bei den Rangers, da gibt es schon mal ein bisschen mehr. Also da ist schon mal ein bisschen mehr Alarm. Da wird mehr geredet und so. Und ja. Ja, und dann gehört noch so zu den Dingen hier, dass zum Beispiel, ich habe es, glaube ich, noch in keiner Arena erlebt, dass nicht irgendein Veteran geehrt wird. Also irgendjemand, der beim Militär erfolgreich gedient hat. Das können Leute sein, also so langsam gehen die aus dem Zweiten Weltkrieg aus. Aber so ab und zu kommt noch mal einer der World War II-Veterans. Die sind dann inzwischen auch so bei 100 Jahre alt. Das ist natürlich dann irgendwie auch ganz niedlich. Also das hat schon so einen Niedlichkeitsfaktor, wenn dann so ein Opa dann da so ein Trikot überreicht kriegt und freundlich in die Menge winkt und dann so die Bilder gezeigt werden, wie er in Uniform irgendwie 1945 in Heidelberg steht. Also das ist schon irgendwie ganz spannend. Ja, das sind so die Dinge, die sich auch komplett unterscheiden von deutschem Eishockey. Ne? Also mir fehlt da so ein bisschen die Vorstellungskraft, dass bei den Adler Mannheim oder bei den Eisbären Berlin jetzt irgendwie jemand geehrt wird, der in Afghanistan war oder so.
Ja. Nee, das wirst du dann nicht sehen. Du hast dann eher so diese Ehrung für verdiente Spieler oder sowas, das immer mal oder.
Ja, das gibt's hier auch ab und zu mal, dass hier mal so Alumnis kommen und so. Ja, aber ja, das andere ist also wirklich Teil der täglichen Routine hier, der spieltäglichen Routine ist das der Veteran der Woche. Ja. Manche haben noch dazu irgendwie den Hero of the Neighborhood, das finde ich auch eine coole Nummer. Das kann dann also auch ein Kindergärtner sein oder eine Kindergärtnerin oder eine Grundschullehrerin, die in Pension geht und ja, oder ein Eishockeytrainer, der seit 20 Jahren Jugendtrainer ist oder so. Das finde ich auch ganz knuffig. Das wäre zum Beispiel auch was, das könnte ich mir in Deutschland vorstellen. Wobei in Deutschland wahrscheinlich dann immer diese Leitdebatte gleich losgeht. Gibt es da nicht noch einen, der irgendwie 22 Jahre schon Trainer ist und warum ist der jetzt nicht geehrt worden?
Ja. Wobei man dazu sagen muss, ich weiß nicht, wie es beim Eishockey ist. In der NFL gibt es ja diesen diesen Thank You for Your Service, nenne ich es mal, Spieltag oder diesen Monat sogar. Ich weiß gar nicht genau.
Nee, jeden Spieltag gibt es hier auch immer, ja.
Dafür zahlt die Army. Also bei der NFL ist das bezahlt. Also du findest ja dann auch diesen Military Merch und diesen ganzen Kram. Also das ist sozusagen bezahlte Werbung. Das ist nicht so, die NFL macht ja nichts aus Dankbarkeit, die NHL wahrscheinlich mittlerweile auch nicht mehr. Das ist dann tatsächlich, aber ich frage mich schon manchmal, ob das nicht diese Organisten, ob das nicht eine coole Nummer wäre, das zu transportieren. Also das ist schon so eine Frage, die ich mir öfters mal stelle, weil es gibt ja, wie soll ich sagen, es gibt ja mittlerweile auch in der NHL einiges an Standorten, die das Fuß vom Band kommen. Und diese live spielenden, weiß nicht, ob es die Mehrzahl, also dürfte noch die Mehrzahl sein. Aber
es sind noch die Mehrzahl. Und das Schöne ist halt, dass auch tatsächlich so in neuen Arenen wie bei den Islanders zum Beispiel so ein Ding auch noch drin ist. Ne? Und mancher kombiniert das dann auch noch. Also in Tampa spielen sie also mit einer großen Inbrunst die Hymne auf der Orgel. Mhm. Ja, also mit Verbeugen des Organists vorher und der dann auch nochmal bittet darum, doch ordentlich mitzusingen. Und dann singt also auch die ganze Arena die Hymne. Also das ist dann schon irgendwie auch nochmal ein bisschen sehr nett. Was auch total lustig ist, dass ich es in Tampa einmal erlebt habe, dass da auch dann die kanadische Hymne von der Halle gesungen wurde. Und da lernt man dann wieder, wie viele Kanadier das doch eigentlich gibt in Florida. Weil das sind die sie da Snowflakes nennen, also die vor dem Schnee als Rentner da flüchten und den Winter in Florida verbringen. Und es gibt ja so ganz böse Zungen, die behaupten, dass es diese beiden Clubs da unten ohnehin nur wegen dieser Menschen gibt. Ja, also dass man da unten Eishockey nur angesiedelt hat, um diesen Leuten eine Freizeitmöglichkeit zu geben, beziehungsweise denen das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Ja, du, ich meine, wir hatten es, um mal kurz auf einen anderen Podcast, ich habe irgendwo gehört von wegen, du kannst jetzt schon sagen, dass das Team nicht in 10 Jahren Meister wird oder so. Und ich denke so, vor 10 Jahren, wenn du mir gesagt hättest, die Panthers gewinnen, wenn du mir 2015 gesagt hättest, die Panthers haben eine Dynasty, hätten alle gesagt, ja klar, mindestens.
Ja, logisch, ja. Ja, also alles ist möglich, ne? Ja? Und das ist ja das Schöne. Also ich habe den schönen Satz gehört jetzt, das Schöne ist halt, dass es Sport ist. Und bei Sport weißt du halt nie vorher, was passiert. Wenn du vorher wissen willst, was passiert, musst du in die Oper gehen. Ja? Und da ist was dran.
Das ist schön, ja. Wir gehen zum Sport, weil wir nicht wissen, wie es ausgeht. Und das sollte, und das, ne?
Das ist halt das, es kann halt alles passieren, ne?
Nicht wissen, wie es ausgeht, ist eigentlich ein perfekter Übergang zum nächsten Thema. Ich habe hier sogar einen Themenzettel. Wer es glaubt, die reden einfach nur drauf los.
Den hast du jetzt sehr gut hingekriegt, den Übergang. Das stimmt.
Ja, du hast ihn mir hingelegt und ich habe verwandelt an der Stelle.
Das war quer vors Tor gespielt.
Lukas Reichel wusste vor 2 Wochen auch noch nicht, wo er spielen wird, jetzt seit letzter Woche. Und er ist jetzt bei den Vancouver Canucks gelandet. Erstes Spiel gemacht, also wie soll ich sagen, der Trade wurde, er war ja ein First-Round-Pick der Chicago Blackhawks, ist dort nie so ganz zurechtgekommen, das kannst du gerne nochmal erweitern, unter anderem mit einer sehr unrühmlichen Geschichte, Handywecker nicht gehört oder nicht gestellt, wo er dann zu spät zum Spiel kam, deshalb nicht im Kader war, aber insgesamt für einen First-Round-Pick die Erwartungen nicht erfüllt bei den Blackhawks.
Absolut.
Wurde jetzt getradet nach Vancouver in der letzten Woche zugunsten von einem Viertrunden-Pick, der 2027, glaube ich, gilt, aber zeigt sozusagen, dass das der Wert, also man hat die Spiele, es wurde sich jetzt nicht drum geprügelt.
Es ist der Pick der Canucks, den die vorher an Chicago vertradet hat.
Also geht jetzt wieder zurück sozusagen.
Jetzt wieder zurück, ja.
Und ihm wurde sozusagen mitgeteilt, du gehst jetzt nach Vancouver, Punkt. Das erste Spiel in Vancouver hat er gemacht gegen Montreal, gegen die Canadiens, die ja momentan super unterwegs sind. Das haben sie auch verloren. Und was man dazu sagen muss, er hat 2 Stunden geschlafen am Flughafen, laut Aussage seines Coaches, und dann direkt gespielt, der ihn aber direkt in sehr hohen Tönen gelobt hat. Und worauf wir nochmal ein bisschen raus wollen, ist diese wilde Nummer, dass sozusagen, was man hier kennt mit Vereinstreue, mit Spielern, die Verträge haben bis 2029 und sich dann auch entsprechend committen und aus der Jugend dann diesen Weg gehen. Berlin hat Beispiele, Marc Michaelis in Mannheim vielleicht so ein Beispiel dafür. Ja, wir kennen diese großen Verträge, der Dreiseitel, der wahrscheinlich einen Großteil der in seiner Karriere auch nicht mehr aus Edmonton so schnell weggehen wird. Aber ein Großteil der Spieler ist einfach, ja, Schwungmasse.
Material. Das ist halt das Schlimme. Das ist Kapital und Material. Und das passt halt in dieses Land dann irgendwie. Ja, also beim Lukas Reichel, das sagen wir mal so, das kam jetzt nicht so ganz plötzlich und überraschend.
Ja.
Also das Gerücht, dass man ihn traden wollte, das gab es schon eigentlich den ganzen Sommer über. Und wenn man so ein bisschen reingehorcht hat, der ist also wohl auch angeboten worden, ziemlich offensiv.
Ja.
Und es gab relativ wenig Abnehmer. Und in Vancouver ist es wohl so, die haben mit große Verletzungssorgen, die haben wirklich Personalsorgen, denen gingen also die Stürmer aus und die Center insbesondere. Und Reichel kann auch Center spielen, hat er da jetzt trotzdem noch nicht gemacht, hat mich auch ein bisschen überrascht. Aber er hat, also es gibt, also ich glaube, in dem Jahrgang gibt es kaum einen Spieler, der so schnell ist wie er. Es gibt auch kaum Spieler, der so, sag ich mal, puckgewaltig ist wie er. Also er hat ein wahnsinnig tolles Puckhandling. Aber das Problem ist, er ist am schnellsten, also es hat der Satz ist jetzt auch nicht von mir, sondern von einem Fan aus Chicago, der sagte, es gibt in der ganzen Mannschaft von Chicago keinen, der so schnell im Angriffsdrittel ist mit dem Puck. Nur leider ist dann der Moment, wenn er da drin ist, weiß er nicht mehr, was er damit machen soll. Mhm. Ja, also dann sind die Dinge, die Entscheidungen, die er trifft, schießen oder passen, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit immer genau das Gegenteil, also genau das Gegenteil von dem, was irgendwie sinnvoll gewesen wäre, macht er. Was vielleicht auch mit einer gewissen Verunsicherung zu tun hat, die er da hatte. Also in seiner ersten Saison war er da eigentlich am besten. Als er da als Rookie einfach reingeschmissen worden ist, da hat er eigentlich am meisten überzeugt. Und danach hat man dann irgendwie versucht, an ihm rumzudoktern scheinbar. Und das ist dann irgendwie wahrscheinlich gedanklich zu viel geworden oder so. Also man kann jetzt hoffen, die Erwartungen in Vancouver sind jetzt wirklich nicht hoch. Weil natürlich hat man da andere Erwartungen an einen Erstrunden-Draft-Pick als an jemanden, den man tradet für einen Viertrunden-Pick. Also er steht da unter gar keinem Druck eigentlich. Der kann da einfach jetzt mal wieder machen. Und ich glaube, es ist aber auch klar, das ist letzte Chance für NHL. Also wenn das da jetzt auch nicht funktioniert, kann ich mir nicht vorstellen, wer ihn von da dann wieder wegtraden sollte. Also das wäre dann höchstens noch jemand, der eine gute Verstärkung für sein AHL-Team braucht. Das gehört auch zu den Mysterien, dass der in der AHL einer der prägenden Spieler war. Der hat also einen Punkteschnitt von irgendwie um die 1 gehabt, was auch da jetzt nicht jeder hat. Also der war da richtig, richtig gut. Aber muss man abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Als Eisbär schlägt da natürlich ein bisschen mein Herz noch immer so ein bisschen in zwei Richtungen. Ich meine, vielleicht bringe ich ihn einfach wieder mit nach der Saison. Das wäre dann auch nicht so schlimm. Also ich habe so das Gefühl, für DEL würde das allemal reichen. Zumal, also auch das hat hier ein Journalist geschrieben. Er schrieb, das ist einer von diesen merkwürdigen Spielern, der für die AHL eindeutig zu gut ist. Und ja, für die NHL aber im Moment scheinbar eindeutig zu schlecht zu sein scheint. Ja,
ich glaube,
das wäre halt super selten.
Das Thema, was du halt hast, ist, dass das ein Spieler ist. Wie beschreibe ich es? Ich glaube, so vom Spielertyp her ist es keiner, der dir defensiv viel hilft. Also das ist ja auch das Thema, was Peterka hat, also als Spieler, wo er sich sozusagen noch deutlich verbessern muss. Und die Frage ist, bei so einem Spielertyp bist du dann gut genug für die Top 6? Ja, weil klar, ja, ist sozusagen Linien 3 und 4, also du hast einfach ein anderes, wie soll ich sagen, die Aufgabenverteilung in der NHL ist sehr klar definiert bei den Reihen durch. Das ist nochmal ein Unterschied, das ist einfach auch durch den Capspace ein Stück weit bedingt, wo sozusagen ein Spieler, der 14 Millionen kriegt, halt was anderes als Aufgabe hat, als einer, der 1,5 Millionen bekommt. Und wenn du als Spieler dann nicht gut genug bist für die Top 6, dann ist die Frage, passt dein Profil in diese Reihen 3 und 4 rein? Und da ist das ist halt dann Also wie soll ich sagen, offensiv stark genug ist er wahrscheinlich für AHL, wahrscheinlich auch für NHL, aber nicht stark genug, um sozusagen diese ersten zwei Reihen dann reinzukommen.
Das könnte eine gute Erklärung sein, ja, das glaube ich auch.
Weil das sozusagen
und dann ist halt immer die spannende Frage, wo bist du mit dieser Fähigkeit dann in der DL?
Ja, ja, also
da bist du halt, da bist du halt dann locker in den Top 5, ne? Also ja. Naja, aber ja, gut.
Da bist du dann absolut in den Top-Reihen. Also da bist du ein Top-Spieler. Also das ist ja auch das Thema, was Cahoon am Ende des Tages, der ja auch körperlich jetzt nicht der Größte ist und der halt diese Fähigkeiten hat. Der aber doch eine Zeit dort hatte, der auch in der Schweiz, was man so hört, wie soll ich sagen, einen Vertrag hat, wo man sich den Kühlschrank schon mal mit gut füllen kann und eine warme Mahlzeit am Tag ist da drin. Aber es reicht dann eben nicht, um dich zu etablieren, mit dem, egal was er an Playmaker-Fähigkeiten hat und allem. Ich glaube, da ist Peterka einfach nochmal den Schritt weiter, der übrigens im gleichen Draft gezogen wurde, was ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, aber deutlich später, erst dann 34 und Reichel, ich habe es nochmal nachgeschaut, an 17. Ja, aber hat trotzdem, also wir reden über jemanden mit fast 200 NHL-Spielen. Also es ist jetzt nicht so, dass das eine gescheiterte Karriere ist oder sowas.
Nein, absolut nicht. Aber man muss sich halt auch im Klaren sein, dass diese Karriere jetzt auch dann relativ zeitnah zu Ende sein könnte, weil der Vertrag läuft aus. Und ich meine, man muss es einfach sehen, das ist für Vancouver eigentlich ein genialer Trade. Weil du kriegst zu einem überschaubaren Preis, ich glaube, der hat einen Cap-Impact von 1,2 Millionen oder irgendwas, was ja hier jetzt doch relativ übersichtlich ist, kriegst du einen Spieler, der ein riesen Entwicklungspotenzial hat. Wenn du das abrufen kannst und hast dafür einen Viertrunden-Pick gegeben, ja, dann hast du wirklich einen super Deal gemacht. Und wenn du das nicht abrufst, also wenn er das nicht abrufen kann und verbessert sich nicht, ja, dann hast du auch niemand, der jetzt über das Ende der Saison dir auf der Tasche liegt. Dann läuft der Vertrag aus und das Thema ist erledigt für dich. Dann verschwindet er wieder, ohne dass du jetzt ein Trikot in das Hallendach hängen musst. Also das ist alles gut. Ja.
Das zeigt aber auch, wie groß der Druck auf Spieler ist. Also du bist halt jederzeit austauschbar.
Ja, absolut.
Also ich habe ja auch nochmal die Zahlen, also weil du gesagt hast, hat in der AHL, er hat 116 Punkte in 121 Spielen gemacht. Also das ist fast
einer Schritt, ja.
Das ist fantastisch.
Da gehörst du auch zu den führenden Leuten. Und ich weiß, der war da All-Star-Game und hast du nicht gesehen. Und das war also wirklich in der Saison, wo er da länger gespielt hat, war da wirklich eine prägende Figur in der Liga. Ne? Und das ist ja diese Einschätzung für die AHL zu gut. Und für die NHL.
Ja, und es ist aber auch klar, dass, wie soll ich sagen, du hast es ja so schön beschrieben, es muss, also der Druck ist enorm an der Stelle, weil sich halt auch gezeigt hat, es war ja, wie du hast so schön beschrieben, Ivan Sommers, der Name Reichel war in Chicago immer klar Trade-Kandidat. Und das hat ja jetzt dann doch relativ lange gedauert. Also man hat eigentlich erwartet, dass es vor der Saison passiert.
Ja, weil sie relativ wenig gekriegt haben. Also ich glaube, für einen Viertrunden-Draft hätten sie in dem Sommer auch schon losgeschlagen. Aber ich glaube, die hatten sich ein bisschen mehr versprochen. Also vielleicht nicht einen Erstrunden-Pick, aber so, man hört so, also sie haben wohl angefangen, ihn anzubieten für einen Zweitrunden-Pick. Oder halt ja auch für einen Spieler im Austausch, der schon irgendwie ein bisschen besser wäre. Aber ein Viertrunden-Pick dafür, ja, aber das war jetzt scheinbar, wollten sie ihn jetzt dann auch wirklich loswerden. Also,
ne? Diese Werbetexte, die dann geschrieben werden: The Canucks like his speed through the neutral zone and office creativity, and the organization will work with Reichel to enhance his skills and help him grow as a player. Also,
ja. Gut. Was willst du sonst schreiben? Also du kannst natürlich nicht schreiben, wir brauchten dringend noch einen Stürmer und es war jetzt wirklich keiner, der besser war, auf dem Markt verfügbar.
Es sind immer die absoluten Wunschspieler, die man verpflichtet. Alles cool. Nee, das ist auch, hat auch schon mit dem Canucks Assistant Coach gearbeitet. Ja. Aber es zeigt halt auch als Spieler, es gibt ein Kapitel in dem Buch Bock auf Eishockey von Christian Rotter, wo Marco Sturm erzählt, wie das für ihn damals war, so hin und her getradet zu werden als Spieler. Das hat dann auch eine sehr. Das
ist ihm ja auch häufig passiert,
ja. sozusagen ja von Boston nach L.A. und dann nach Washington und dann zum Canucks weiter und dann nochmal nach Florida, wo er eigentlich sagt, hey, wir haben es in Boston, wir sind jetzt heimisch geworden, wir waren 5 Jahre da und vom einen auf den anderen Tag warst du weg. Und das sind ja nicht Gespräche, die lange dauern, also im Sinne von tut uns leid und alles, sondern wer den Film Moneyball kennt mit Brad Pitt, wo es um Baseball geht, da wird das einfach so beschrieben, Tür auf.
Du bist ab sofort.
Du spielst ab sofort da und da.
Viele.
Das ist die Nummer von dem Teammanager, der kümmert sich um alles. Danke für deine Zeit hier. Wiedersehen. Und mehr passiert dann nicht.
Nee. Es sei denn, du bist halt eine Legende, wie Brett Marchand, der dann in Boston natürlich noch ein Tribute-Video gekriegt hat, das den Leuten reihenweise die Tränen geflossen sind, dass man also schon überlegt hat, ob da auch genug Gullis in dieser Halle sind. Ja? Das ist natürlich dann noch ein bisschen was anderes. Wobei natürlich auch die Story ist natürlich auch wieder total geil. Die schicken den weg und der kommt wieder als Cupsieger, hat noch verlängert und mausert sich auf einmal da in Florida nochmal zu so einer Legende, nochmal zu einer Extra-Legende. Das ist auch schon komisch. Aber wie gesagt, also manchmal gibt es das schon noch, dass es dann so eine Verabschiedung noch nachträglich gibt. Aber komisch ist das schon, ja. Also
ich mag ihn ja aus Gründen nicht, aber das ist eher mein Thema. Aber
Der typische Spieler, den alle hassen, bis auf die, die ihn in der Mannschaft haben. Ne?
Also, ja, klassischer Typ davon. Zu Markus Sturm noch ein Satz. Der wäre mir doch noch wichtig. Ja. Die Rezension, wie das Ganze in Deutschland rezipiert wird, ist wie sage ich es, maximal anstrengend. Heute Sport 1, Sturm gelingt, oder gestern, Sturm gelingt Befreiungsschlag. Nach 3 Siegen dachtest du schon, sie schießen alles vom Himmel. Leute, kommt doch mal ein bisschen so auf so Normal-Level runter.
Reality sucks, ne? Also das ist ja wirklich das alte Problem. Und ich glaube, ich bin mir da immer nicht so sicher, ob in Deutschland wirklich so wenig Redakteure Ahnung von der NHL haben, dass die wirklich, dass die wirklich glauben, dass da jetzt gerade ein Trainer-Superstar geboren ist, nur weil er seine ersten 3 Spiele gewonnen hat. Oder ob die glauben, dass das Publikum, dass das liest, zu blöd ist. Oder ob es einfach scheißegal ist und in Wirklichkeit schreibt inzwischen irgendeine KI den Scheiß. Also ich weiß es wirklich nicht. Also eigentlich hat hier jeder, der sich ein bisschen für den Sport interessiert, schon eine klare Idee, was da in Boston passieren wird. Ja. Und zu der Idee gehört nicht, dass die Playoffs spielen.
Ja, und zu der Idee gehört, dass es ein Trainer ist, der Zeit braucht, um da was aufzubauen und dass es nicht nach 3 Spielen
weil er das Material nicht hat. Aber also ich habe einfach die Hoffnung und ich glaube, das ist der Hintergrund, warum man gesagt hat, wir holen jemanden, der hier als Spieler ein gewisses Standing hatte. Mhm. Ich hoffe, dass man wirklich sagt, mit dem wollen wir langfristig etwas aufbauen. Weil das hat Marco Sturm meiner Ansicht nach gezeigt, dass er in der Lage ist, über eine gewisse Zeit aus Underdogs spielfähige, konkurrenzfähige Mannschaften zu machen. Ja. Er hat jetzt noch nicht gezeigt, dass es dann auch für den ganz großen Wurf reicht. Dafür hat sich dann leider damals im Finale jemand namens Jonas Müller zur falschen Zeit eine Strafzeit abgeholt. Aber ich glaube, das ist auch eine gute Wahl. So kannst du das machen. Du kannst halt zum Aufbau holst du dir entweder so einen harten Hundtrainer. Das ist so die Methode, die Philadelphia gemacht hat, die sich da den Tortorella geholt haben. Ja, und gesagt haben, jetzt holen wir uns den besten Trainer, der verfügbar ist, den erfahrensten und darum bauen wir unsere neue Mannschaft auf. Oder du holst dir halt einen Trainer, wo du sagst, der könnte mit der Mannschaft wachsen. So. Und ja, ich denke mal, das ist hoffentlich der Plan von Boston. Weil Boston ist natürlich auch, das muss man wissen, ist ein hartes Pflaster. Die ist ja immer schön mit diesem, ja, wir bauen jetzt auf und alles. Die Leute in Boston haben natürlich auch keinen Bock, jede Woche verlieren, da hinzugehen und das Team verlieren zu sehen. Ja, sieht man ja in Chicago. Ich meine, die verlieren jetzt auch schon die 4., 5. Saison. Da ist halt dann irgendwie, die Leute haben da halt auch nur begrenzt, klar, haben die Verständnis dafür und ist natürlich auch geil, wenn du dann den ersten Runden-Pick kriegst oder einen ziemlich frühen Pick und kriegst dann da super Spieler und so, aber ja, so ein bisschen was gewinnen willst du halt auch, ne?
Nee, das machen sie nicht lang mit, aber du hast mir die Worte wirklich, du hast mir in den Kopf geschaut, was sozusagen den Aufbau angeht. Sturm ist einer, der aufbauen kann, der eine Mentalität reinbringen kann, der, ja, und das. Es gibt übrigens ein tolles Video, ich weiß nicht, ob es das beim Bruins gibt, wer das mal schauen will, die ersten Tage von Sturm als Coach vom Team, wo er erzählt so, wenn wir wollen die Scheibe haben, wenn wir die Scheibe haben, dann ist Partytime und so, wo er einfach die Ansprache an das Team, neue Spieler begrüßt, großartig. Mhm. Wer es schauen will, gerne tun. Wir sind bei Minute 43 angelangt, mit Blick auf die Uhr. Also wir haben unsere Highlights, Lowlights, kurzer Verweis darauf, dass die NHL im November, ziemlich bald sogar, ich muss noch mal gucken, wann, am 14. und 16. November in Stockholm spielt. Wer dahin mag, im
Club. Wer jetzt noch keine Karten hat, dürfte das ein bisschen schwieriger haben.
Ich glaube, es gibt noch welche. Ich gucke gerade mal rein. Avicii Arena.
Da würde mich ja mal interessieren, was der Spaß kostet.
Ich versuche gerade, wenn ich reinkomme, ist das immer so eine Frage. Aber was ich sagen kann, ist die Tickets, ich hatte beim letzten Mal gesagt, New York Knicks gegen LA Lakers. Mhm. Günstigstes Ticket waren damals $420. Mittlerweile sind wir bei 530 angelangt für eine Person. Mhm. Die Tickets sind nicht gerade sehr preiswert, muss man sagen. Das sind so, glaube ich, 400 Euro dürften das. Was sind, 3000, was sind 4000 schwedische Kronen?
Boah, warte kurz. Also, ich kann mal hier meinen Konverter anwerben. Schwedische Kronen.
Ja, durch 10 etwa. Ja, also du kriegst ein Ticket für 250 Euro. Also du kriegst noch in verschiedenen Bereichen Tickets aktuell. Der Sonntag ist der Unterrang noch komplett frei. Also Gönnung. Ja. Du kriegst auch eins für unter 200 sogar.
Oh.
Also da ist noch einiges, auch im Resale ist da noch so einiges drin.
Ja, ja.
Also wer hin mag, 14. und 16. Freitag und Sonntag, Penguins gegen Nashville.
Die schlechte Nachricht ist aber, dass die Hotelzimmer natürlich auch alle dementsprechend schon ganz gut ausgebucht sind.
Also das geht ganz gut, kann ich sagen, aus Erfahrung. ich war da mal, ich habe auf meiner Festplatte meines Mikros Nathan MacKinnon und Gabriel Landeskog von damals noch irgendwo drauf. Es war die Woche damals des Trades von Matt Duchene, glaube ich. Aber egal. Back to work. Von wegen auch nochmal 10 Jahre zurück. Colorado war damals das Lumpenteam der Liga. Ich glaube, die haben eine der schlechtesten Seasons abgeliefert in der Historie des Cap-Hits oder so. Und sind jetzt ein absolutes Top-Team. Highlights und Lowlights haben wir noch zu bieten nach unserem Freiflug heute.
Ja, gut. Lowlight
geht schon. Wir werden natürlich im Titel, kann ich schon mal sagen, den guten Pete Cannarossi werden wir ehren heute.
Ja, das glaube ich auch. Das ist eine gute Sache. Sollten wir dann den Devils auch nochmal schicken, das Ding.
Ich werde ihn per LinkedIn, es gibt ihn bei LinkedIn, ich werde ihm es, glaube ich, schicken.
Das ist gut. Ja, das ist cool. Ist ja auch lustig, dass jetzt ein deutscher Podcast über ihn spricht. Ja. Aber Lowlight ist wieder easy. Also ich habe da ja eine Streak, die...
Du siehst das weiter durch. Kann
die
sein,
Rangers tun aber auch alles dafür. Und ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, war das es war nach dem letzten, ne? Ich habe ja ein 1-0 Spiel gesehen, das ist ja auch total selten, weil ich war im Garden und die Caps haben 1-0 gewonnen und das war dann das dritte Spiel in Folge, wo die Rangers kein Tor geschossen haben und ganz ehrlich, ich glaube ja, ich kann ganz gut Englisch, aber ich habe noch Schimpfworte gelernt auf dem Weg nach draußen, grandios. Ja, also da war wirklich nochmal Zeit, richtig was zu lernen. Also da konnte man wirklich nochmal Flüche und Vokabeln der Extraklasse.
Also ergänzend dazu kann ich sagen, ich habe Interviews von Spielern gesehen, jetzt nach der Niederlage in Calgary. Mhm. Also zu so einem frühen Zeitpunkt solche Interviews von Spielern zu hören, die das Team wirklich vor den Bus schmeißen, also kannst du das nicht anders sagen mit Miller und Zibanejad. Und die Amis sagen immer so schön, Zibanejad. Das finde ich immer sehr schön daran. Also das in so einer Phase schon so früh, das Team so vom Bus zu wirklich, das puh, also da brennt nicht nur aus,
da brennt alles
schon nach innen.
Ja. Zumal man ja sagen muss, Calgary sind ja die einzigen, die noch schlechter sind.
Sie haben bei einem Team 5-1 verloren, das bis dahin kein Spiel in der Regular, also sozusagen in 60 Minuten gewonnen hatte. Ja. Mein Lowlight, mach mal eine eigene Sendung draus, die Toronto Maple Leafs in der Saison. Es ist einfach gar nicht immer nur die Punkte, sondern es ist wirklich freudlos anzusehen. Jetzt ist mit Mana natürlich ein Stück ein Pfeiler gegangen, klar, aber alles, was auch so geholt wurde, es ist einfach, also ich habe am Wochenende reingeschaut, relativ lang gegen Buffalo und davor gegen Detroit und so. Sie haben auch gegen die Devils gespielt und verloren. Es macht keinerlei Spaß, dem Team in irgendeiner Form zuzuschauen. Es ist
nachvollziehbar.
Wirklich grausiges Eishockey. Nur Matthews, wenn er die Scheibe hat, bekommt irgendwas hin und hast das Gefühl, dass er was hinbekommt. Du hast dazu trotzdem noch ein gutes Torhüter-Duo oder einen starken Torhüter mit Stolarz momentan. Woll ist ja jetzt zurück, da war heute das erste Mal wieder im Training. Das ist, also mir geht es gar nicht so sehr darum, dass du Spiele nicht gewinnst oder dass du die Punkte nicht holst, sondern die Art und Weise, wie du auftrittst, ist wirklich entsetzlich. Ja. Und das ist so, das Lowlight ist für mich die Art und Weise des Auftritts momentan. Das wird ein ganz hartes, trockenes Brot dieses Jahr.
Ja, Highlight? Möchtest du anfangen?
Ich gebe dir den Vortritt, weil ich muss tatsächlich noch einen Moment, aber ich finde schon, ich würde mir dann doch nehmen. Also ich finde schon, es gibt so ein paar Teams momentan, die ich so gar nicht auf der Liste hatte für oben. Detroit haben wir schon erwähnt, das freut mich sehr für Seider. Man muss ja auch sagen, Detroit hat eine echt treue Fanbase. Und das andere Team, was man der Stelle dann schon erwähnen muss, Montreal. Wir hatten es ja über die Fanbase in der letzten Sendung. Ja. Dass die mit ihrem jungen Team, also die machen auch Spaß anzusehen. Die gewinnen nicht nur, sondern wenn du sozusagen ein Team suchst, von dem du momentan, wenn du Bock hast, einfach Eishockey zu sehen, das Spaß macht. Schau dir die Kanadier an, das ist großartig. Also das ist einfach, und das mit einem Team, was du, ja, das wird immer besser. Letztes Jahr gerade so in die Playoffs gekommen, das erste Mal wieder nach vielen, vielen Jahren Dürre, aber das war toll.
Ja. Also Highlight für mich kann ich unterschreiben, absolut. Aber gut, die Devils sind im Moment nicht nur, wenn man die Gesamttabelle nimmt, Erster, sondern da passt es irgendwie im Moment auch. Man merkt jetzt, das ist ein gewachsenes Team. Das ist ein Team, das auch, sag ich mal, schlau zusammengestellt ist. Da ist keiner, der über 9 Millionen verdient im Jahr. Trotzdem sind das gute Leute. Du hast da den News, der kleine Bruder, der hat auch verlängert, Verteidiger. Da merkt man, dass ein Stück Vorbereitung fehlt. Da ist noch das eine oder andere, wo man denkt, uiuiui, was machst denn du hier gerade? Der hat auch neulich, der war so sauer über sich selbst, weil er so ein Ding versemmelt hat, dass er auf der Bank erstmal seinen Schläger kaputt gehauen hat. Das ist dann wieder ein gutes Zeichen. Also wenn einem das noch nahe geht, dass man irgendwie einen Puck versemmelt hat, ist das auch nicht schlecht. Aber nee, da passt es. Also das ist natürlich die Schweizer Schiene, die da spielt. Das ist ja quasi so fast die Top 5 von der Schweiz hier mit Zichie und Meier und dann hast du noch Siegenthaler in der Verteidigung. Alles, sag ich mal, Top 5 Leute, also grandios. Und dann ganz neu dazu, Arseni Gritsjuk, den Namen kann man sich merken. Junger Russe, also der spielt im Moment mit Hughes und Hischier. Und da muss ich sagen, wow, der fällt nicht ab in dem Trio. Also das ist schon wirklich, wirklich eine coole Nummer. Ja. Der, also natürlich hat der Vorbild wie alle Russen den Ovechkin, aber der hat eine Chance, so da irgendwie zumindest mal in die Nähe zu kommen, glaube ich. Also das ist wirklich eine Freude, dem zuzugucken. Da hast du auch nicht das Gefühl, dass der seine erste Saison spielt, sondern da ist das Gefühl, der ist schon ewig dabei. Klar muss man sich da auch mit irgendwie damit rechnen, dass der irgendwann auch seinen Einbruch hat. Aber ja, macht im Moment Spaß zuzugucken. Torwart ist ja eigentlich erster Torwart Jacob Markström. Der war verletzt jetzt, reichte gestern dann wieder für die Bank. Und der Jake Allen, also im Moment ist der, glaube ich, schwer zu vertreiben. Also ich glaube, ich habe da eine richtige Entscheidung getroffen, die Dauerkarte bei den Devils zu kaufen und nicht bei den Rangers und nicht bei den Islanders. Ja, ich glaube, das ist schon eine ganz...
Ja, nee, das macht auch Spaß.
Könnte was werden. Also
ja, man weiß natürlich eine Statistik noch,
ja?
Die ich reinwerfen will, die ist echt absurd. Die Devils haben bisher ein NetPK von 100%. Das heißt, sie haben in Unterzahl so viele Tore geschossen wie bekommen.
Ja.
Und das ist ziemlich irre. Das ist ziemlich irre. Also,
ja, die stehen wirklich auch ganz grandios. Ja. Also das, also ich weiß nicht, ob da einfach jetzt die Tatsache, dass du ein gewachsenes Team hast, dafür sorgt, dass da auch jetzt wirklich jeder weiß, was er machen muss. Aber ja, läuft und könnte noch viel Spaß machen in Newark, New Jersey.
So, jetzt haben wir wieder die Zeit gerissen. Bei Highlights und Lowlights nehmen wir nicht rein. Das ist ja immer, dann passt es wieder. Wir sind wieder am Ende der Sendung. Thorsten, als du mich gefragt hast, ob wir aufnehmen die Woche, dachte ich so, haben wir so viel zu reden? Wir kriegen es immer gut gefüllt.
Ja,
und wenn es mit einem Organisten ist, der sein tausendstes Spiel gemacht hat, über den man übrigens auf ganz vielen Seiten Texte findet, wenn man mal nachschauen will. Das ist ganz faszinierend. Das hat wirklich Wellen geschlagen. Sogar jetzt bis nach Deutschland. Ich werde ihm die Sendung schicken. Ich gehe davon aus, die wird euch da draußen, wir nehmen Montag, 27.10. auf, die wird euch spätestens Dienstagabend, 28.10. deutscher Zeit zur Verfügung stehen. Thorsten, es war mir eine große Freude. Liebe Grüße.
Ja, es war mir wieder ein Fest und wir hören uns irgendwann wieder, vielleicht mit ein paar interessanten Geschichten aus Boston.
Zeitnah, du bist ja demnächst mal wieder unterwegs in anderen Hallen. Insofern, mein ewiger Neid ist dir gewiss, was das angeht, aber das ist ein anderes Thema. Ihr da Lieben, ihr draußen, bleibt stabil, habt viel Spaß beim Eishockey, was die Woche so kommt. Da ist ja in der DL einiges geboten, unter anderem auch ein Spiel Eisbären Berlin gegen Adler Mannheim. Das besprechen wir hier nicht zum Glück. Wir bleiben bei
der Auseinandersetzung, NHL. Der nächste Teil.
Ja, kommt dann. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss.
Bis dann, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.